ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Mit 1,3 Promille auf dem E-Scooter nach Hause schlingern, das ist gefährlich und eine Straftat. Jan Redmann will Brandenburg regieren und hat sich zu seinem Fehler bekannt, aber wirklich so offen, wie er es bisher dargestellt hat? Darum geht es jetzt als Erstes. Ich bin Irina Grabowski. Vergangene Woche ist Jan Redmann, der Spitzenkandidat der CDU in Brandenburg, der Polizei aufgefallen mit reichlich Alkohol im Blut. Seinen Führerschein ist der los, ein Verfahren folgt und er hat selbst diese Straftat öffentlich gemacht. Aber jetzt werden Vorwürfe laut, nur scheibchenweise und verharmlosend habe er kommuniziert. Unser Landesreporter Thorsten Südow fasst die Vorwürfe zusammen und wie Jan Redmann darauf reagiert hat.
Die Polizei habe ihn am frühen Freitagmorgen in Potsdam routinemäßig gestoppt und um einen Alkoholtest gebeten, so Jan Redmann Stunden nach der Straftat. Aber in Polizeidokumenten heißt es, die Kontrolle erfolgte aufgrund seiner Fahrweise mit dem E-Roller. Dazu sagt Redmann nun:
Mir ist nicht offenbart worden, dass aus einem konkreten Grund eine Kontrolle erfolgt sei. Ich kenne auch nicht den Inhalt der Verfahrensakte, auch nicht den Polizeibericht.
Er gehe offen und transparent mit seinem Fehler um, behauptete Redmann am vergangenen Freitag. Der CDU-Landtagswahlspitzenkandidat sagte damals aber nicht, dass er nach dem Atemalkoholtest zur Blutprobenentnahme gebracht wurde.
Diese Information, ob das jetzt auch noch ein Bluttest war, habe ich jetzt immer als bekannt vorausgesetzt, dass sowas stattfindet. Das ist jetzt etwas, was obligatorisch ist bei einem bestimmten Wert. Das findet regelmäßig statt und ich kann Ihnen sagen, dass wenn mir das Ergebnis bekannt ist, dann werde ich es natürlich auch Ihnen bekannt machen und transparent und offen damit umgehen.
Von den politischen Mitbewerbern im Brandenburger Landtag hagelt es kritische Nachfragen. Daniel Keller, Fraktionschef des Koalitionspartners SPD, will Fakten sofort.
Wenn sich es bewahrheitet, dass hier Herr Redmann die Salamitaktik gewählt hat und Stück für Stück neue Informationen kommen, finde ich, muss er sich schon die Frage stellen lassen, was hat er denn eigentlich seinem CDU-Vorstand gesagt? Waren da alle Wahrheiten auf dem Tisch? War es nicht auf dem Tisch? Und dementsprechend, glaube ich, muss die CDU hier jetzt beraten, wie sie mit ihrem Spitzenkandidaten umgehen, ob er noch der richtige Mann ist für die Wahl.
Die Brandenburger CDU, die in Umfragen mit der SPD quasi gleichauf hinter der AfD liegt, müsse auf den Spitzenkandidaten Redmann einwirken, sagt der bündnisgrüne Spitzenkandidat Benjamin Raschke.
Dass jetzt wirklich alles auf den Tisch kommt, ja, dass der Innenminister vielleicht auch erklärt, wer hat denn jetzt recht, seine Polizei oder sein CDU-Landesvorsitzender?
Trotz offener Fragen. Der 44-jährige Redmann aus Wittstock hält an seiner Landtagswahlspitzenkandidatur fest.
Und Jan Redmann hat heute bei uns im Interview auch gesagt, er werde gewinnen. Eigentlich ist der politische Sommerpause, aber der Landtag in Brandenburg muss nachsitzen. Es geht da um das sogenannte Brandenburg-Paket. Mit dem wollte die Landesregierung Vereine, Familien und Kommunen unterstützen. Die AfD hat geklagt vor dem Landesverfassungsgericht und das Gericht hat das Vorhaben gekippt und deswegen hat die Finanzministerin einen Nachtragshaushalt auf den Tisch gelegt. Das Ziel ist, dass die Hilfsgelder trotzdem fließen sollen, allerdings nicht mehr finanziert über Kredite, sondern mit einem kräftigen Griff ins Ersparte. Die Opposition sagt dazu, das sei unverantwortlich, berichtet unser Landesreporter Nico Hecht.
Ein 850 Millionen Euro Hilfspaket, mit dem Familien, Krankenhäuser, Vereine oder Kommunen unterstützt werden sollen, um die etlichen Preissteigerungen nach Ausbruch des Ukraine-Krieges zu stemmen. Das brauche tatsächlich die Landesrücklage fast auf, bestätigt SPD-Finanzministerin Katrin Lange im Potsdamer Landtag.
Das ist der Preis für eine Antikrisenpolitik, die sich in vieler Hinsicht als wirksam und erfolgreich erwiesen hat, weshalb ich dazu auch weiterhin stehe. Der Preis ist hoch, aber nicht zu hoch.
Eigentlich wollte die Landesregierung dafür Kredite aufnehmen, hatte dafür eine Notlage erklärt. Aber die AfD hatte dagegen vor dem Landesverfassungsgericht geklagt, dass das Brandenburg-Paket dann als verfassungswidrig erklärt hatte. Fraktionschef Hans-Christoph Bernd fühlt sich damit bestätigt, zumal bei geplanten Maßnahmen vielfach kein Zusammenhang mit der Krise erkennbar gewesen wäre, meint Bernd.
Ich zitiere, weil es so schön ist: Förderung von Wasserstofftechnologien 69 Millionen Euro. Förderung von umweltfreundlichen Technologien, um von fossilen Energieträgern unabhängig zu machen, 11 Millionen Euro.
Die Liste setzt Bernd fort und schließt:
All das war vorgesehen für die Behebung der außergewöhnlichen Notlage infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Sagen Sie mal, absurder geht's nicht.
Doch, sagt der Fraktionschef von Bündnis 90 Die Grünen Benjamin Raschke und widerspricht. Der Zusammenhang sei auch, wo ihn Bernd nicht sehen will, oft sogar recht deutlich, erklärt er am Beispiel von Investitionen in eine Kita in Michendorf, die im Sommer mit viel Strom bisher teuer gekühlt wurde.
Da waren im Sommer bisher locker 30 Grad in den Räumen. Und die Energiepreise haben dem Betreiber in der Krise richtig, richtig Sorgen gemacht. Jetzt hat die Kita eine Solaranlage auf dem Dach und das Gebäude kann unabhängig von fossilen Brennstoffen gekühlt werden. Das war richtig nötig in der Krise für die Kasse des Betreibers. Das ist richtig gut fürs Klima und vor allem ist es richtig gut für unsere Kinder.
Dafür aber nun die Landesrücklage bis auf 30 Millionen Euro. So Freie Wählerchef Peter Wieder wörtlich, zu plündern und leere Kassen zu hinterlassen, sei unverantwortlich. Das sieht auch der linken Fraktionsvorsitzende Sebastian Walter so.
Sie verzocken die Zukunft, weil sie die Rücklagen vollständig aufbrauchen. Sie schaffen die Unsicherheit, weil sie eben selbst überhaupt gar nicht mehr darstellen können, wie sie eigentlich die Kita-Beitragsfreiheit durchsetzen wollen, die sie versprochen haben. Wie wollen sie den Pakt für Pflege eigentlich weiterfinanzieren?
Bloße Angstmache, nennt die Finanzministerin diesen Vorwurf. Bundesweit hätte der Staat zuletzt Rekordsteuereinnahmen erzielt. Schon deswegen gäbe es auch künftig einigen Gestaltungsspielraum. Das Hilfsprogramm sei wichtig und muss rechtssicher sein. Dafür, solange sehe sie auch gar keine Alternative als den Griff in die Rücklage.
Es wird noch eine weitere Sitzung geben zum Nachtragshaushalt im Landtag in Brandenburg. Zeugnisausgabe und dann fröhlich frisch in die Ferien. Ganz so einfach ist das manchmal nicht, denn für Erstklässler zum Beispiel ist das dann schon noch ein sehr aufregender Tag. Das hat unsere Reporterin Jasmin Schomber in Karlau miterlebt an der Grund- und Oberschule dort.
Mit dem letzten Stundenklingeln steigt die Aufregung bei den Grundschülern. An Stillsitzen ist in der Klasse 1b nicht mehr zu denken.
Aufgeregt, weil es ein besonderer Tag für mich ist. Es gibt halt Zeugnisse.
Klassenlehrer Benjamin Jank ist ebenfalls nervös. Auch wenn er schon 5 Jahre an der Schule als Seiteneinsteiger tätig ist, das ist seine erste Zeugnisausgabe für eine erste Klasse.
Es ist schon emotional, aber da ich weiß, ich sehe all meine Freunde wieder, kann die Tränen zurückhalten.
Die Mädchen und Jungen rutschen aufgeregt auf ihren Stühlen hin und her. Der Reihe nach bekommt jeder in der Raummitte sein Zeugnis und eine besondere Urkunde.
Also es gab einmal den Bücherwurm für die meisten Leseperlen, den Teamplayer, der halt anderen super harmoniert hat. Es gab den Helfer, der wirklich, wenn mal der Füller gefehlt hat, sofort eingesprungen ist, um einfach auch den Klassenzusammenhalt und die sozialen Kompetenzen zu fördern.
Nach 45 Minuten ist es geschafft. Auf geht's endlich in die Sommerferien. Im Nebengebäude werden indes Taschentücher gebraucht. Für Schulleiterin Christiane Zeiger endet mit dem heutigen Tag die Schulzeit.
Ich habe es den Kindern schon erzählt, ich habe ja 1967 meine Einschulungstüte hier in dieser Schule bekommen und verlasse sie sozusagen jetzt nach so vielen Jahren, 57 Jahre, diesen Schulstandort und das ist schon bewegend.
Erlebt hat sie so einiges, mit schönen, aber auch traurigen Momenten.
Also einer der schönsten war tatsächlich, dass ich für den Brandenburgischen Lehrerpreis 2013 vorgeschlagen wurde. Und der traurigste Moment war, dass meine Mama nicht mehr sehen konnte, dass ich Schulleiterin geworden bin, weil die kurz vorher verstorben war. Weil die war hier auch Lehrerin.
Was bleibt, ist ein mulmiges Gefühl. Es gibt keinen Nachfolger.
Wir sind digital auf dem höchsten Niveau, haben 210 Tablets für Schülerinnen und Schüler in jedem Klassenraum, digitales Board. Und dann hätte ich einfach gerne gesagt, hier, guck mal, was wir haben. Nimm's und mach aus diesem Schätzchen weiter was.
Und das Schätzchen, das ist die Grund- und Oberschule in Karlau und die Sie dort hörten, das war die Schulleiterin Christiane Zeiger. Heute hat sie die letzte Zeugnisausgabe miterlebt. Sie wird jetzt die Schule verlassen, in den Ruhestand gehen. Morgen geht es also in die Ferien für manche als erstes zum Nadelöhr Flughafen BER. Wie früh muss man da raus, um den Flieger in den Urlaub zu bekommen? Früher reichte es bei internationalen Verbindungen, 2 Stunden vorher im Check-in zu stehen. Zuletzt hat man dann lieber 3 Stunden veranschlagen müssen. Heute hat die Flughafengesellschaft Besserung gelobt und verkündet. Unser Reporter Markus Streim vermeldet zumindest für heute, es hat geklappt.
Heute zu Ferienbeginn sind die Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle meist deutlich unter 20 Minuten. Die Familien auf dem Weg zu den Hauptreisezielen Mallorca und Antalya sehr entspannt.
Also wir sind 3 Stunden vor dem Abflug hier schon bereits angekommen. Also wir haben großzügig geplant.
Ist leer hier, hier ist gut. Ich glaube, das wird.
Wir haben ja die Empfehlung gehabt, 2 Stunden vorher da zu sein. Das haben wir gemacht und sind natürlich jetzt überrascht, wie schnell das geht durch den Self-Check-In. Und da sind wir sehr zufrieden.
Der Self-Check-In, eine der Neuerungen, die jetzt auch im Terminal 1 schon von der Hälfte aller betroffenen Fluggäste genutzt wird. Wie im Supermarkt muss man seine Koffer selbst bekleben und zum Transportband bringen. Erleichtern soll das eine Weltneuheit, die heute von BR-Geschäftsführer Thomas Hoff-Andersen demonstriert wurde.
Here you can see, now I have uploaded my ticket. Now comes the baggage tag. Complete contactless.
Smart Depart, eine Gesichtserkennung, die das Einchecken kontaktlos ermöglicht. Dafür muss man eine weitere App installieren. Auch die online gebuchten Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle werden immer häufiger genutzt. Auch das beschleunigt die Abfertigung, genauso wie Computertomographen, die dafür sorgen, dass man Flüssigkeiten nicht mehr auspacken muss. Die durchschnittliche Wartezeit lag in diesem Jahr, seitdem das die Bundespolizei nicht mehr macht, unter 10 Minuten. Große Probleme gab es zuletzt noch bei Ankunft und Gepäckausgabe, beklagt Flughafenchefin Aletta von Massenbach.
Da wartet ein Team sozusagen auf eine Maschine, und wenn die Maschine später reinkommt, weil es Gewitter gab, weil es irgendeine Verzögerung irgendwo im Luftraum oder am Abflugsort gab, dann ist das Team, hat dann schon einen neuen Auftrag. Weil die dachten ja, der kommt um 22 Uhr, aber sie kommen halt um 22.30 Uhr, dann ist das Team beim anderen Flieger. Und das muss eben justiert werden, und dafür haben wir diesen digitalen Zwilling jetzt aufgesetzt.
Also es geht um Prozessoptimierung. Sie nennen es hier Digital Turnaround. Auch mit Hilfe neuer Kameras wird die Steuerung so verbessert, dass es bei Verspätungen nicht wieder zum Chaos kommt. In 2024 seien bisher schon 93% aller Koffer spätestens eine halbe Stunde nach Erreichen der Packposition beim Fluggast angekommen, und das will man jetzt weiter verbessern.
Das war unser Reporter Markus Streim über die Prozessoptimierung am BER.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit dem Neuesten aus Ihrer Region. Übrigens, für noch mehr News und Hintergründe hören Sie doch mal rein in unseren Podcast News Junkies. Ein Tag, ein großes Thema. Montag bis Freitag, auch in der ARD Audiothek.